in einer Predigtreihe, wo es ums Thema Glauben geht. Und wir sind eigentlich beim grossen Vorbild vom Glauben. Das ist ja das Jahr, das Jahresmotto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das Vorbild ist der Abraham, wie das im Römer 4, Vers 11 steht. Abraham sollte der Vater aller derer werden, die glauben. Und wir haben schon letzten Sonntag geschaut, noch eine Frage: Gibt es Leute, die froh wären um Hochdeutsch? Verstehen alle? Ja, doch, ich stelle um, ist kein Problem für mich, aber nur übersehen. Okay. Letzten Sonntag haben wir darüber gehabt, was den Glauben Abrahams auszeichnete. Und das war vor allem diese Ausdauer, diese Geduld. Dieses einfach dranbleiben, glauben, auch wenn man im Moment nichts von dem sieht, was verheißen ist. Das ist ja das ganz Besondere, diese ungemeine Treue, die der Abraham an den Tag gelegt hat. Aber heute geht es um eine andere Geschichte, wo noch etwas anderes aufblitzt im Leben von Abraham. Der Abraham, er war so eher wahrscheinlich der gemütliche Typ, und die Geschichte heute, die ist so ein großer Kontrast. Da steht nämlich im, was habe ich denn da? Das war wegen letzten Mal. Entschuldigung, heute geht es um diesen kühnen Glauben. Doch, Entschuldigung. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abraham an, dem Hebräer, der im Hain Mamre wohnte. Ja, was hat er denn da erzählt? Nun, hier war zur damaligen Zeit noch nicht das Tote Meer, sondern die Ebene mit der Stadt Sodom. Das war ja noch vorher. Und hier fand ein schrecklicher Krieg statt. Da war ein Feldherr, Kedar Laomer, das war ein sehr berühmter von damals, der hatte eine Riesenarmee, und der hat das ganze Gebiet im Süden hier erobert und war jetzt auf dem Marsch in diese Richtung, und der König von Sodom mit vier anderen Königen hat sich dem Kedar Laomer gegenübergestellt. Das waren 5 Armeen gegen 4. Also 5 Könige gegen 4, eine riesige Schlacht, und der König von Sodom mit seiner Armee hat die Schlacht verloren und sie mussten fliehen, viele kamen um. Und der König Kedar-Laomer, der Feldherr, hat Sodom unter anderem, das muss irgendwo hier gewesen sein, man weiß es nicht genau, ist ja zerstört worden nachher, Sodom eingenommen, hat die Stadt nicht verbrannt, sondern hat einfach den ganzen Schatz, die ganze Beute mitgenommen. Und es steht hier, die nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Das war die Nachricht dieses Entronnenen. Der kommt zu Abraham und erzählt ihm von diesem Unglück. Und nun, wie soll jetzt Abraham reagieren? Na, es gibt viele Kriege auf der Welt, oder? Und der Lot, der hat das Leben so gewählt. Abraham war ja Nomade. Als Nomade wohnte er in Zelten, hatte keine feste Stadt. Er hat sich eine kleine Armee, so wie eine Betriebsfeuerwehr, hat er sich aufgebaut, 318 Mann, die alle in seinem Umfeld geboren sind, steht. Und mit denen hat er sich verteidigt gegen so kleine Terroranschläge, die es immer wieder gab auf Nomaden. Der war schon auf der Hut, aber diese Armee war natürlich nicht geeignet, um einen Krieg zu führen, das ist klar. Das ist einfach mehr so eine kleine Schutztruppe. Und der Lot, der hat sich ja entschieden, in die Stadt nach Sodom zu ziehen. Und da ist er natürlich geschützt. Die Stadt hat Mauern, das ist bequem. Und der hat sich die Sicherheit ausgesucht. Abraham hätte gut sagen können, selber schuld. Wer sich halt anbietet, wer halt das bequeme Leben sucht, der muss mit allem rechnen. Eine Stadt ist natürlich auch ein potentes Angriffsziel. Wenn man die erobert, dann hat man ganz viel gewonnen. Und der Abraham hätte wohl allen Grund gehabt, dies so zu sagen. Selber schuld, geht mich nichts an. Der hat das selber gewählt. Aber Abraham reagiert nicht so. Seine Reaktion ist überraschend. Vers 14, 1. Mose 14, Vers 14. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318 in seinem Haus geboren und jagte ihnen nach bis nach Dan. Dan ist da oben. Ganz im Norden von Israel. Also das war ein ziemlicher Spaziergang. Das ist eine rechte Strecke. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich denke, wenn man so schaut, unten sieht man da, was 30 Kilometer sind. Und wenn man das dann hochrechnet, dann sind das weit über 100 Kilometer, 200 Kilometer. Eine rechte Strecke, und die waren ja mehr oder weniger zu Fuß unterwegs, vielleicht noch mit Eseln oder Kamelen, weiß nicht genau. Aber ja, als Abraham hörte, da gibt's keine Zeit zu verlieren. Jetzt oder nie. Ist eigentlich gar nicht so die Art von Abraham. Manchmal ist Glauben warten können. Als Jesus hörte, dass sein Freund Lazarus krank war, was machte er? Er blieb noch 3 Tage dort. Und der ist gestorben, und für Jesus war das kein Problem, er hat ihn einfach vom Tod auferweckt. Also manchmal ist Warten ein Ausdruck von Glauben. Nicht gerade reinschießen, aber es gibt auch das andere. Ich habe das mitbekommen in Chur, da war nach dem Gottesdienst eine Frau, ging nach draußen, wollte nach Hause, und kaum war sie aus der Tür, wurde es ihr unwohl. Sie musste absitzen, und wir hatten einen Arzt in der Gemeinde, der hat sie da gesehen und hat gefragt, was ist los? Und sie hat gesagt, ja, es ist mir etwas unwohl, kommt schon wieder. Er hat sie genauer angeschaut, hat etwas nachgefragt, was ist, und hat gesagt, tack, sofort ab ins Spital. Und tatsächlich, sie hatte eine Lungenembolie. Da haben Minuten entschieden. Glaube kann auch sein, tack, jetzt oder nie, handeln. Ja, was hat eigentlich Abraham zu dieser Rettungsaktion bewegt? So schnell, steht nicht einmal, er hat Gott gefragt. Aber wir sehen nachher, dass Gott dahinter stand. Es gibt Momente, da muss man einfach reagieren. Was hat ihn bewegt? War es die Stadt Sodom, die erobert war? Oder was war es? Was war es, das ihn bewegt hat für diese Reaktion? Lot. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis des Glaubens. Es gibt so viele Nöte und Probleme auch auf unserer Welt. Zur Zeit Abrahams war das noch etwas einfacher. Da kam ein Bote und meldete es ihm. Heute kriegen wir das alles per Smartphone, und alles von der ganzen Welt kriegen wir das in die Stube geliefert, und wir sind total überfordert von all diesen Nöten. Wo sollen wir helfen? Im Moment ist alles Corona, die ganze und Wirtschaft. Ganze Flüchtlingskrise ist etwas in den Hintergrund geraten. Es gibt so viele Nöte, das erschlägt uns doch. Ist es nicht so? Diese Woche war ja der Prozess gegen Norbert Walle. Vielleicht habt ihr auch davon gehört. Das ist irgend so ein Pfarrer in der Westschweiz. Aber wisst ihr, ich kenne Norbert Walle persönlich. Und dann ist das nicht einfach so ein Pfarrer in der Westschweiz. Er ist der Pfarrer der FEG in Lölockel, und ich kenne ihn seit ein paar Jahren. Und er hatte einen Freund aus Afrika, Togo, glaube ich, der hatte keine Bleibe, keine Unterkunft, und kam zu ihm, und er hat ihm dann den Schlüssel zur Kirche gegeben, dass er dort übernachten konnte. Aber weil das ein abgewiesener Asylant war, hat dann die Polizei den Norbert Walle verhaftet, am Sonntag aus dem Gottesdienst rausgeholt, ihn verhaftet und ihn angeklagt, dass er einen abgewiesenen Asylanten Unterkunft gegeben hat, wurde ihm der Prozess gemacht. Diese Woche wurde er freigesprochen. Das war eine Riesengeschichte. Und was hat er gemacht? Er hat nicht zuerst eine Doktorarbeit gemacht, ob man da helfen soll. Er hat einfach geholfen, weil da eine Not war. Und ich denke, darum geht es. Heute sitzen Emanuel und Amanda hier. Es war ein Jahr her, unhaltbarer Zustand in ihrem Asylzentrum. Und irgendwie hat mir Jesus den Gedanken gegeben, wir könnten doch die Wohnung zwei Stockwerke höher einfach bereit machen. Natürlich, das war ein bisschen Aufwand. Kloster anfragen, ob sie das erlauben, mit dem neuen Besitzer anfragen, ob das geht, ein paar Sachen einrichten. Aber es war so ein kleiner Aufwand im Verhältnis. Und es war, ich glaube, für euch beide ein großes Geschenk. Es ist so eine Kleinigkeit. Aber warum sollen wir nicht einfach helfen, da wo Hilfe möglich ist? Abraham hat Lot sehr gut gekannt. Und Abraham hat sich das wahrscheinlich ausgemalt, was das bedeutet für Lot und seine Frau und seine Töchter, jetzt in Kriegsgefangenschaft zu sein. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, wenn man in feindliche Kriegsgefangenschaft gerät, vor allem die Frauen, was das für die jungen Frauen bedeutet? Schreckliche Szenarien. Und Abraham hat das nicht kalt gelassen. Ich habe diese Woche ein SMS oder glaube ich, ein SMS bekommen von Claudia. Und sie hat darin geschrieben, ja, sie hat wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage etwas mehr Zeit, weil sie wahrscheinlich nicht arbeiten kann im Casa de Puz. Und sie ist wirklich am Beten, was sie jetzt für einen Auftrag hat. Vielleicht gibt es Leute, die Hilfe brauchen. Gedacht, so gut. Vielleicht gibt es auch jüngere Menschen, die auch eine Ahnung haben von Technik. Ist das nicht ein Geschenk, wenn man einer älteren Person, die noch nicht so versiert ist mit diesen Dingen, helfen kann? Wie kann man eine Predigt herunterladen und das bedienerfreundlich einrichten kann? Das sind so ganz normale Dienste bei Menschen, die man persönlich kennt. Das ist jetzt nicht ein Krieg und nicht eine Riesengeschichte, aber es fängt ja im Kleinen an. Ich denke, für Abraham war das wahrscheinlich gar nicht so eine Heldentat. Es war einfach normal. Der Lot ist in Not und da muss ich helfen. Da gibt es keine Diskussion. Aber war das nicht kopflos? Mit 318 Leuten gegen so eine Armee? Jesus hat doch auch gesagt, oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Natürlich sollen wir auch den Kopf einsetzen. Aber Abraham, er war nicht kopflos, er weiß, was er tut. Er geht ganz klar strategisch vor. Erstens ist klar, der weiß ganz genau, was eine Armee macht nach dem Sieg. Die sind jetzt ziemlich weit weggezogen da in den Norden, wo alles sicher ist. Und was machen die wohl? So einen Tag, zwei nach dem Sieg. Was stellt ihr euch vor? Ja, Riesenparty, oder? Riesenparty. Da wird die Beute verteilt. Da werden auch die Frauen verteilt und da wird Party gemacht. Das weiß der Abraham ganz genau, wie das läuft, oder? Die Gefangenen werden da als Sklaven verteilt. Und Abraham weiß genau, was er macht. Und das ist eben sehr schlau. Es ist nicht kopflos. Klare Strategie. Der Gideon und David haben das später auch gemacht. Es steht nämlich, dass er in der Nacht ging. Da steht, er teilte seine Schar des Nachts, fiel mit seinen Knechten über sie her und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt, also noch etwas weiter oben dort. Ist nicht gekommen. Ja, dort oben. Also er macht etwas ganz Cleveres. In der Nacht, die anderen sind völlig überrascht, er teilt seine Armee. Und die sind wahrscheinlich in einer Reihe, machen ziemlich Lärm. Und die anderen haben den Eindruck, da kommt eine Riesenarmee. Und was passiert? Die Soldaten fliehen. Nur die Soldaten fliehen, die Gefangenen nicht. Die bleiben zurück. Die Soldaten, die lassen alles liegen und geben Fersengeld und fliehen davon. eine gewaltige Rettungsaktion. Und dann steht, und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Ist auch eine Aktion des Glaubens. Abraham überlegt, nicht sehr lange, aber gründlich, und er tut, was er für richtig hält, und Gott steht hinter ihm. Es geht aber noch kurz weiter. Das wurde jetzt auch zu einer großen Prüfung. Es steht nämlich, als er zurückkam vom Sieg über Kedorlaomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Offenbar konnte der König von Sodom auch aus der Schlacht fliehen, konnte sein Leben retten, und er hört irgendwie von der Rettungsaktion des Abraham, und macht er sich auf, Abraham zu besuchen. Und ich denke, das ist eine gewisse Versuchung. Nach dem Sieg soll man immer den Gürtel enger schnallen. Und hier ist Gott sehr liebenswert. Es steht hier aber, Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn, also Abraham, und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Dieser Melchisedek wird im Hebräerbrief im Neuen Testament als König der Gerechtigkeit, König des Friedens genannt, und er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Es kann sein, halte es für möglich, dass Jesus selber dem Abraham begegnet ist. Damals, als der König der Gerechtigkeit. Abraham erkennt Gottes Hand, er nimmt diese Gaben entgegen, er bringt ja Speise, und Abraham nimmt diese Stärkung entgegen, nimmt sie an, nimmt auch den Segen entgegen, und er gibt dem Melchisedek den Zehnten, das steht noch nirgends in einem Gesetz. Aber hier sehen wir, dass das Geben dieser Glaubensgabe, dieses Zehnten, nicht in den Gesetz Mose verankert ist, sondern schon bei Abraham, als eine Glaubens-, eine Segensgabe. Ist ein gutes Prinzip, das deshalb nicht nur auf das Gesetz beschränkt ist, sondern etwas ist, was für jeden eigentlich gilt. Im Glauben, im Vertrauen, aus Dankbarkeit, Gott etwas zurückzugeben von dem, was er geschenkt hat. Abraham ist sehr wohl sich bewusst, wer ihm das alles, auch diesen Sieg, gegeben hat, und als Zeichen des Dankes gibt er da etwas zurück. Nun natürlich, Abraham konnte aus der Fülle geben. Ich nehme jetzt mal an, er gab aus dieser Beute, weil die hatte er dabei. Von der ganzen Kriegsbeute gab er den Zehnten, so nehme ich das an, war das so. Vielleicht auch von seinem Besitz, aber er war ja noch unterwegs. Und daher nehme ich an, es war aus der Kriegsbeute. Genau, man kann sagen, ja gut, Abraham, du hast ja genug, du kannst schon geben. Ich habe so wenig, ich kann nicht. Naja, das ist eben eine Frage des Glaubens. Immer, ob man wenig hat oder ob man viel hat. Und dann kommt der König von Sodom, und Abraham ist jetzt bereit für diese Begegnung. Und es steht, da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Das ist ein fairer Deal, oder? Der König von Sodom sagte, ich hätte gerne meine Leute wieder zurück, aber die ganze Beute gehört dir. Das ist noch großzügig. Und irgendwie fair. Aber jetzt begegnet ihm Abraham und sagt zu ihm, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, Jahwe, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ah. Hier sehen wir, Abraham will unabhängig bleiben. Gott hat ihn schon sehr reich gemacht, und er hat diesen Feldzug nicht gemacht, um sich zu bereichern. Seine einzige Motivation war, sein Neffe Lot mit seiner Familie die müssen gerettet werden. Und er hat, eigentlich hat er Lot gerettet, aber mit Lot noch ganz Sodom. Das gehörte dann auch noch dazu und wahrscheinlich waren noch mehr Städte involviert. Ja, Abraham ist eben nicht gierig. Viele Menschen, die zu Reichtum kommen, werden immer gieriger. Wer mehr hat, will das noch mehr vermehren. Im Moment sind ja so viele sehr Reiche ganz am Boden zerstört, weil die Börsen so am Boden zerstört sind. Ja, das ist natürlich schon für die Betroffenen eine Tragik. Aber viele sind auch unheimlich geizig. Und Abraham ist es nicht. Er will auch nicht von Menschen unabhängig sein. Er ist da so dankbar. Aber was auch schön ist, Abraham hat eine Überzeugung. Ich bereichere mich nicht. Aber was für ihn gilt, gilt nicht für die anderen. Er sagt dann nachher noch, ausgenommen, was die Knechte gegessen haben, doch lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen. Es steht ja, dass Abraham in diesem Gebiet wohnte und er war verbündet mit diesen und die kamen auch mit zur Schlacht. Das zeigt, was die für ein Vertrauen zu Abraham haben. Wenn der überzeugt ist, ich ziehe in den Krieg, ich hole meinen Neffen zurück, dann sagen die, wir gehen mit dir. Das sehen wir, was Abraham für eine integere Persönlichkeit war, dass die einfach vertrauen und sagen, wenn du Hilfe brauchst, gehen wir mit. Und Abraham hat diese Hilfe angenommen und für diese Männer hat gesagt, dies dürfen nehmen von der Beute, was sie wollen. Aber ich selber nehme keinen Schuhriemen, keinen Faden. Ja, was ist Glaube? Glaube ist sicher Treue. Das haben wir gesehen im Leben von Abraham, ganz wichtig. Übereinstimmung mit Gott, Gehorsam. Aber Glaube kann auch mal Kühnheit sein. Nicht kopflos. Es gibt so dumme Christen, die meinen, in der jetzigen Krise, sie könnten sich über alle Regeln hinwegsetzen, Gott schützt uns schon, und einfach machen, ja, das ist doch einfach reine Dummheit. Das hat mit Glauben, mit Kühnheit nichts zu tun. Das ist einfach kopflos. Wir sollen uns unterordnen, auch dem Staat unterordnen, solange es nicht dem Evangelium zuwider ist. Und das ist nicht Kühnheit, wenn man verrückte Dinge macht. Kühnheit ist in Übereinstimmung mit Gott etwas wagen, was einfach im Moment dran ist. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir haben in unserem Umfeld Menschen, die wir persönlich kennen, und da gibt uns Gott einen Auftrag. Der eine hat einen größeren Auftrag, der andere einen kleinen. Das müssen wir jeder selber herausfinden. Kühnheit. Ja, manchmal ist es schon, braucht es schon Mut. Ich habe mit Esther Deck vor ein paar Wochen diskutiert. Die haben ja Adonija in Obersachsen wieder durchführen wollen. Wir haben es ja die letzten 3 Jahre in Ilanz gemacht. Und ich muss euch sagen, es braucht immer wieder Kühnheit und Mut, so etwas zu wagen. Es ist kein Krieg und es gibt keine Toten. Aber für so viele Leute, für 80 Personen Privatunterkünfte zu organisieren, das war jedes Mal ein Riesending und jedes Mal dachte ich, warum tue ich mir das nur an? Und doch war es so eine Chance. Und jetzt habe ich mit Esther gesprochen und sie hat am Anfang gesagt, weißt du, ich habe so viele Beziehungen zu jungen Menschen, das wird kein Problem sein, diese Übernachtungen zu finden. Und letzte Woche sagte sie zu mir, weißt du, ich habe fast lauter Absagen. Ich habe so viel rumtelefoniert. Die meisten sind in den Ferien. Und ältere Leute darf man ja im Moment nicht fragen als Gasteltern. Und es ist so schwierig. Nun, das Problem ist anders gelöst. Adonija hat die Tour 2020 abgesagt. Aber mir passiert es immer wieder. Ich meine, wenn ich vor 7 Jahren auf die Kritiker gehört hätte, wären wir immer noch im Obertor. Es war ein Schritt. Wir hatten nur eine Zusage für 2 Jahre und es war nicht kopflos, aber eine gewisse Kühnheit zu sagen, doch, wir wagen das, auch wenn wir keine größeren Garantien haben. Und jetzt sind wir schon bald 7 Jahre hier. Und jetzt stehen wir wieder vor einem neuen Schritt. Und die kritischen sind natürlich immer dagegen, das darf jemand auch sein. Aber die Frage ist, und wir müssen überlegen, nicht kopflos, das machen wir auch, aber müssen wir nicht manchmal wieder einen Schritt wagen, einen Schritt in etwas Neues? Auch das ist Glauben. Eben nicht kopflos, aber etwas wagen im Vertrauen, dass Jesus dahinter steht. Nun, wir müssen nicht so überstürzt handeln wie Abraham, das wollte ich zuerst. Und Jesus hat dann die Bremse gezogen. Er sagt, nein, nicht so schnell. Und wir haben jetzt die Situation, wir wissen noch nicht, ob die Swisscom zugesagt hat. Wir sind sowieso im Moment noch im Wartemodus. Wir können beten und wir warten auf Gottes offene Türen. Das ist gut so. Und wenn er uns die Tür öffnen will, dann wird er sie uns öffnen. Und wenn er sie uns nicht öffnen wird, dann brauchen wir die Kühnheit für neue Schritte. Wir werden es sehen. Glaube heißt Treue zuerst. Aber Glaube heißt auch Kühnheit. Amen. Wir werden nächsten Sonntag noch etwas weitermachen. Da geht